Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus. Amen. Kennen Sie eigentlich noch Ihren Taufspruch? Wir fragen jetzt nicht ab, aber vielleicht kennen Sie ihn ja oder vielleicht haben Sie ihn mal gekannt und kriegen ihn noch so etwa zusammen. Wann haben Sie das letzte Mal gelesen oder gehört, zugesprochen bekommen? Vielleicht haben Sie ihn noch nie gewusst, noch nie gekannt. Nun, ich habe mal geguckt, auf der Hitliste von Taufsprüchen des Jahres 2022 steht wieder mal: Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen. 2021 war es übrigens auch so. Und für 2020 habe ich nicht geguckt. Der Taufspruch, ja, das ist so etwas, was heutzutage die Eltern aussuchen. In früheren Zeiten hat es der Pfarrer gemacht, der Pastor den Zuspruch gegeben eines Taufspruchs. Selten ist es, dass wir uns diesen Vers selber aussuchen. Nun, das liegt daran, dass viele von uns als Kinder getauft wurden. Der Taufspruch, ein Zuspruch, einer, der wie ein Thema, wie eine bestimmende Überschrift über dem Leben eines Menschen stehen soll. Menschen wählen sich da ganz bewusst für ihre Kinder einen Vers aus, als einen Zuspruch, Segensspruch, vielleicht auch als einen Vers, der Mut macht, Schutz bestimmt und bringt, eine Überschrift. Und mir ist das wirklich passiert, mehrmals schon bei Bestattungen, dass die Verse, die ich da gelesen habe, ganz gut zu der Biografie eines Menschen gepasst haben. Seltsam. Tatsächlich wie eine Überschrift über einem Leben standen. Als wäre in diesem Vers schon alles, die Fülle des Lebens, vorweggenommen. Ein Prolog gewissermaßen auf das, was da kommen wird. Eine Deutung meines und deines Lebens. Schauen Sie mal, wie das mit Ihrem Taufspruch, mit Ihrem Gedenkspruch zur Taufe ist, ob das stimmt. Ob dieser Vers Ihnen etwas bedeutet, ja vielleicht so etwas wie eine Überschrift, auch ein Lebensthema für Sie ist. Nun, die Evangelische Kirche in Deutschland hat für das Jahr 2023 das Jahr der Taufe ausgerufen. 2023, das Jahr der Taufe. Gibt es viele Veranstaltungen überall in Deutschland dazu. Tauffeste werden gefeiert, Material wird ausgegeben, geworben und erklärt, was denn Taufe ist. Und wir sind eingeladen, von dieser Taufe viel und oft weiter zu erzählen. Ja, was sollen wir da weiter erzählen? Kann ja kaum sich jemand daran erinnern. Aber ein guter Anlass zumindest, sich selber mit der eigenen Taufe zu beschäftigen und diesen Lebensvers, diese Lebensüberschrift vielleicht sich noch einmal durch den Kopf gehen zu lassen. Den eigenen Taufspruch. Wir haben vorhin in der Evangeliumsgeschichte auch eine Taufgeschichte gehört. Das ist zugleich der Predigtext für den heutigen Sonntag, den ersten nach Epiphanias. Die Taufgeschichte Jesu dort am Fluss Jordan durch Johannes den Täufer, niedergeschrieben bei einem anderen Johannes, beim Evangelisten Johannes. Ein Taufgeschehen wird da thematisiert, vielleicht haben Sie es noch im Ohr. Ein Taufgeschehen? Nein, nicht wirklich ein Taufgeschehen. Ein Taufgeschehen kommt bei Johannes gar nicht wirklich vor. Im Grunde genommen wissen wir nur, dass die Taufe stattgefunden hat, mit Worten beschrieben oder so mit Wortbildern abfotografiert, wie in den anderen Evangelien. Das finden wir bei Johannes nicht. Johannes beschreibt die Taufe gar nicht, sondern sagt nur, dass Johannes tauft. Und dann ist da Jesus. Und es ist klar, Jesus ist getauft. Da gibt es keine Wortbilder im Kopf, so ähnlich wie bei uns wahrscheinlich. Wir haben auch keine Bilder im Kopf von unserer Taufe, wir wissen nur, dass sie stattgefunden hat. Unser Predigtext ist an der eigentlichen Taufhandlung gar nicht so sehr interessiert, wie etwa die Darstellung von Matthäus, von Lukas, von Markus. Was Johannes interessiert, ist der Taufspruch. Kennen Sie den Taufspruch Jesu? Kennen Sie den Taufvers, den Jesus zugesprochen bekommen wurde? Ich lese es Ihnen mal. Das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Das ist der Taufvers Jesu. Gewissermaßen die Überschrift, die Lebensüberschrift über dem Leben Jesu. Er trägt Es ist nicht nur etwas, was wir vorhin in der alttestamentlichen Lesung gehört haben, dass da Krankheit und Schuld des Volkes getragen wird, wie Jesaja das schreibt. Nein, er trägt die Sünde, die Gottvergessenheit der Welt, aller Welt. Jesu Taufspruch. Und das Schöne ist, Jesus hat sich diesen Taufspruch nicht selber ausgedacht, sich nicht selbst ausgesucht. Jesus kommt in dieser ganzen Taufgeschichte gar nicht mal zu Wort. Er ist einfach nur da. Er quengelt auch nicht rum, wie manches Kind bei der Taufe, sondern er ist einfach nur da. Er sagt nichts dazu. Nun, drei Gedanken habe ich mir zu diesem Taufspruch Jesu mal aufgeschrieben. Zum einen zwei Tiere, ein Lamm, eine Taube und dann auch noch einer, der immer schon da war. Meine drei Gedanken zu diesem Text. Kommen wir zum ersten Punkt, das Lamm Gottes. Das ist das Lamm Gottes, das aller Welt Sünde trägt. Der Evangelist Johannes weiß, wovon er da schreibt. Er kennt die Geschichte Jesu. Er kennt ihren Verlauf und ihre Wendung und er kennt das Ende da am Kreuz und die Auferstehung, die bezeugt ist durch die ersten Christenmenschen. Johannes, der Evangelist, weiß um die ganze Geschichte von Jesus, so wie wir uns heute auch damit auskennen, weil wir die Schrift haben. Wir verstehen das Leben von Jesus im Nachhinein. Und wir können im Nachhinein sagen, ja, stimmt, dieser Taufspruch passt zu seinem Leben. Dieser Taufspruch ist die Überschrift. Wir kennen die Zäsur, die Passionszeit, die Situation an Karfreitag. Johannes dehnt das in seinem Evangelium ganz weit aus. Die Passionsgeschichte spielt bei ihm eine riesengroße Rolle, größer als bei allen anderen Evangelisten. Und Johannes weiß um den Opfertod Jesu, um die Auferstehung Jesu zu Ostern. Jesus stirbt im Evangelium just auch zu diesem Zeitpunkt, an dem die Passahlämmer geschlachtet werden. Und dann ist er es, das Lamm Gottes. Vielleicht haben Sie das von den Weihnachtskrippen noch ganz im Bild und im Kopf. Ein Lamm, ein Schaf, vielleicht so ein bisschen verträumt noch an der Krippe. Ein recht unschuldiges Tier, Lamm fromm, würden wir sagen. Ein Schaf, das hier ein Opfertod stirbt. Die Zuhörer des Täufers damals, die ersten Leserinnen des Johannesevangeliums, werden an das Passahlamm gedacht haben, als Johannes das sagte. Sie kannten die Opferlämmer aus dem Tempel, die da geschlachtet wurden. Die mussten makellos sein, die mussten rein sein, sie sollten jung sein. Sie erinnerten an eine ganz besondere Zusage und an ein ganz besonderes Ritual, was das Volk Israel seit Jahrhunderten pflegte. Nämlich an den Türen der Türstöcke damals im Exil und das verschmierte Blut daran und dem Todesengel, der daran vorbeigehen sollte. Dieses Blut, was an die Türstöcke gestrichen wurde, war ein Haussegen. War ein Segen für all jene, die in diesem Haus waren, für die zur Hausgemeinschaft Gehörenden. Dieses Blut des Lammes verhinderte, dass der Todesengel hineinging. Dieses Blut, dieser Haussegen am Türstock, verhinderte, dass das Böse sich diesem Haushalt, diesen Familien, dieser Gemeinschaft nähern konnte. Der Todesengel ging vorbei. Jesus ist dieses Lamm Gottes, was geschlachtet wird, um einen Türsegen, um einen Haussegen an deine und an meine Tür zu bringen. Jesus ist dieses Lamm Gottes, rein und so zerbrechlich, unschuldig, ja auch so bedrückend, wehrlos und zugleich ein Zeichen dafür, dass dieser Christus dich auch im neuen Jahr und dein Haus segnen will. Wir haben das manchmal an katholischen Hauswänden, an Haustüren, dass der Haussegen dasteht. Viele von uns haben ein Kreuz auch über dem Hauseingang hängen. Ein Zeichen auch dafür. Christus segnet dieses Haus. Der Todesengel möge vorübergehen an deinem und an meinem Haus, auch in diesem Jahr. Ich komme zum zweiten Tier, was da flattert. Ein kleineres, es ist die Taube. Ich schaue auf mein Leben und auf dieses Jahr. Ich schaue darauf, wie es weitergehen wird. Und ich ahne vielleicht manches und du planst vielleicht auch manches. Und wir befürchten oder hoffen manches. Manchmal schauen wir auch in uns hinein, ob wir irgendwelche Zeichen erkennen, brauchen Entscheidungshilfen auch für das neue Jahr, Bestätigung, ein Bauchgefühl vielleicht auch. Das betrifft unsere eigene kleine Welt und unsere große, in friedenspolitischen Fragen, in umweltpolitischen Fragen. Und wir fragen nach Fakten und fragen nach Zeichen, wie denn dieses Jahr auch werden wird. Welche Zeichen gibt es da? Welche Hinweise gibt es da? Wir haben das Lied vom Morgenstern gesungen, vom großen Leuchten voll Gnade und Wahrheit. Der Stern, der ist zu der Weihnachtszeit ein solches Zeichen, dem damals die Weisen trauten. In der Epiphaniaszeit steht uns das vor Augen. Dieser Stern weist einen Weg verlässlich. Und die Weisen aus dem Morgenland sind in der Weihnachtsgeschichte sich ganz sicher, das ist ein Zeichen Gottes, dem können wir vertrauen. Gewissermaßen auch heute in unserem Predigttext. Johannes hat ein Zeichen, dem er vertraut. Er sieht etwas, so wie die Weisen den Stern sahen, so sieht er eine Taube, den Geist wie eine Taube auf Jesus hinabkommen. Johannes an seinem Jordan ist sich ganz sicher in dem, was er da tut und sagt. Das ist das Lamm Gottes. Das ist so ein Gefühl, was ich beneiden kann, wenn man in seinem Leben ganz sicher ist. Wenn man sich sicher ist mit einer Sache. Wenn man meint, jetzt ist tatsächlich alles zum Schluss gekommen. Jetzt habe ich eine Aufgabe vollends erfüllen können. Es gibt ein deutliches Zeichen dafür, dass es vollbracht ist. Und Johannes sieht das am Bilde Jesu, wie der Geist wie eine Taube hinabkommt und bleibt. Und bleibt. Matthias Neudeck hat vorhin an dieser Stelle geräuspert sich in der Lesung. Er bleibt der Geist. Etwas, was in den anderen Evangelien nicht beschrieben wird. Ich weiß nicht, ob Sie solche Taubenmomente, solche Geisttaubenmomente kennen in Ihrem Leben, wenn auf einmal alles stimmt, wenn auf einmal alles Sinn hat, wenn etwas zu einem Ende oder zur Ruhe kommt, wenn ich einfach Ja sage oder wir uns als Gruppe einig sind und sagen, ja, so ist es, so ist es richtig. So ist es gut, so machen wir das. Wir sind uns einig. Manchmal landet so eine Taube direkt bei mir, dann fühle ich mich besonders stark verbunden mit Gott, ganz nah, auch in seiner Liebe gehalten und inspiriert und gesegnet. Kostbare Momente sind das, auch im vergangenen Jahr. Und ich wünsche uns das in diesem Jahr auch. Geisttaubenmomente. Nun, in der Geschichte von Jesu Taufe ist das eine Geisttaube, die nicht wieder wegflattert. Kein flatteriger Geist, heute so und morgen anders. Heute erklärt mir Gott seine Liebe und morgen ist sie wieder weg. Heute sehe ich sein Zutrauen und morgen weiß ich, dass ich verstoßen bin. Es ist kein flatteriger Geist, sondern es ist eine Taube, ein Geist, der bleibt. Dieses Zeichen sieht Johannes. Wir dürfen uns an dieses Zeugnis des Johannes anlehnen und darauf vertrauen, in dieser Ernsthaftigkeit des Täufers, seine Ruhe, auch unsere Ruhe nennen. Da kam jemand, auf dem der Geist ruhte, der Geistträger war und es auch blieb, dem wir vertrauen können. Vertrauen wir diesem gedeuteten Zeichen des Johannes. Ich komme zum Dritten. Jesus war er. Jesus war er. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin in meiner Predigtvorbereitung über diesen einen Satz gestolpert. Ich lese ihn Ihnen das nochmal vor. Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Dieser ist's, von dem ich gesagt habe, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Das ist also Jesus, der nachher kommt und der vorher schon mal war und der generell immer eher ist. Immer eher ist. Die lateinische Bibelübersetzung bringt das auf den Punkt, Jesus war Prior, er war immer Prior. Er hat Priorität. Er war immer der Erste. Er war immer eher da. Er war Post, also danach, und er war Ante, also davor, und er war Prior. Was meint Johannes damit? Ich versuche mal eine Auslegung. Auch in unserem eigenen Leben gibt es etwas, was immer schon eher da war. Auch in deinem Leben, auch in meinem Leben gibt es etwas, was immer schon da war. Was sich unserem Zugriff entzieht. Etwas, das immer schon eher war und wir selbst es nicht entscheiden konnten. Das betrifft unsere Herkunft, das betrifft unser So-Sein in dieser Welt, unseren Körper, unser Geschlecht, unsere Begabung, unsere Gesundheit, unseren Namen, unsere Familie, unsere Sprache und unsere Kultur. Das Wesentliche, das, was Priorität hat, das, was schon immer eher da war, das unterliegt eben nicht deiner Entscheidungsgewalt und auch nicht meiner Entscheidungsgewalt. Das Wesentliche in deinem Leben und in meinem Leben untersteht nicht meiner Autonomie. Das große Schlagwort in unseren Jahren heute, das große Schlagwort Autonomie und Selbstbestimmung, wie verhält es sich mit dieser Priorität? Volle Autonomie, so entnehme ich das diesem Satz, gibt es eben nicht. Gibt es nicht in unserem Leben. Wir werden das in diesem Jahr, also ich zumindest, mit Spannung verfolgen, wie das Wort Autonomie auch politisch und medizinisch gedeutet werden muss. Sie haben wahrscheinlich davon gehört, die große Debatte um autonomes Sterben wird in diesem Jahr die medizinischen Kreise erfassen und wird nicht nur Medizinerinnen und Mediziner an Krankenhäusern oder an Hospizen oder in Altenpflegeheimen beschäftigen, sondern auch uns Christen zum Nachdenken bringen. Was ist autonomes Leben? Was ist autonomes Sterben? Gibt es sowas überhaupt? Das Wesentliche in deinem und in meinem Leben unterliegt eben nicht meiner Autonomie, nicht meiner Entscheidungsgewalt, nicht mein Zur-Welt-Kommen, nicht mein Leben und nicht meinem Sterben. Es gibt etwas, das schon immer da war, und das ist Gottes Gabe, Priorität, unser Leben. Und Johannes, bezogen jetzt auf unseren Text, heißt das, Jesus ist diese Priorität. Jesus ist das, was eher da war. In seiner Lebensgeschichte ist deine Lebensgeschichte enthalten. Seine Leidensgeschichte ist auch deine Leidensgeschichte. Und du kannst dein Leid in seine Geschichte einpflegen. Du kannst seine Heilsgeschichte als deine Heilsgeschichte nehmen. Wir haben uns das als Evangelische so abgewöhnt, uns in Jesus hineinversetzen zu wollen. Mir ging das zumindest immer so, wenn ich die Bibel gelesen habe, habe ich immer gefragt, wer bin ich in der Geschichte? Bin ich da der Petrus oder bin ich da der und der Pharisäer? Wer bin ich? Aber die Frage, was wäre denn, wenn ich in dieser Geschichte Jesus wäre? Die habe ich mir selten gestellt. Die orthodoxe Kirche macht das ganz anders, meditiert das. Lies deine Lebensgeschichte in der Lebensgeschichte Jesu. Finde in deinem Leiden, in seinem Leiden Trost. Finde in seinem Heil dein Heil. Finde in seiner Kreuzesgeschichte deine eigene Geschichte mit deinem Leid an Körper, an Geist und Seele. Und du wirst dafür Trost finden. Und finde in seiner Auferstehung, in den Wundern, die er tut, auch deine Wunder wieder. Denn dieser Jesus war immer eher da. Er war immer Prior, er war immer der Erste. Dein Leben und mein Leben sind in seinem Leben zusammengefasst. Vom Anfang bis zum Ende, vom Alpha bis zum Omega und darüber hinaus. Das ist Trost und das ist Hoffnung für dich, der du vielleicht mit einem Bein noch ganz im Alten stehst, der du die Altlasten vom letzten Jahr vielleicht abwerfen willst. Das ist Trost und Hoffnung für dich und für mich, für uns, die wir uns allzu oft kennen und erleben als ein geknicktes Rohr, so wie es der Prophet schreibt, und allzu oft auch als nur noch glimmenden Docht. Unsere Leidensgeschichte ist die Leidensgeschichte des Lammes und dort eingeschrieben. Und unsere Heilsgeschichte ist die Geschichte des Gottessohns, des Sohnes und Gotteskindes Jesus Christus. Weniger will das Johannesevangelium nicht sagen. Und weniger will der Jesu Taufspruch uns nicht sagen. Siehe, das ist das Lamm Gottes, das aller Welt Sünde trägt. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Sinne und Herzen in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.